Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Dylan Groenewegen gewinnt den 3. Massensprint der diesjährigen Tour de France. Red Bull Bora Hansgrohe erlebt auf dem Weg nach Dijon einen Tag, der viel abverlangt hat. Sprechen wir über die 6. Etappe mit dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe. Damit Servus und Hallo an Ralf Denk.
Hallo, schöne Grüße.
Ja, Ralf. Benny Girmay, Mark Cavendish, Dylan Groenewegen, der Sprint-Top-Favorit, wir hatten ihn ja beide auch so ausgemacht im Vorfeld, Jasper Philipsen ist noch ohne Etappensieg. Wie ist es denn jetzt in seinem Team Alpecin De Koninck? Kommt da jetzt Unruhe auf?
Ich glaube schon ein Stück weit, weil wenn man sich den Sprint heute angeschaut hat, er war ja mehr wie bilderbuchmäßig von Mathieu van der Poel vorbereitet für Jasper Philipsen. Also mehr geht nicht. Also besser kann man einen Sprint nicht mehr vorbereiten. Trotzdem war Jasper Philipsen nicht in der Lage, das Rennen zu gewinnen oder die Etappe zu gewinnen. Und meine persönliche Meinung ist, ich glaube, er ist nicht in der Form wie letztes Jahr.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Okay, warten wir es ab. Schauen wir aber auf die heutige Etappe. Schauen wir vor allen Dingen auch auf euer Team. Ja, zunächst sieht's nach einer entspannten Etappe aus. Die Windvorhersage ist da. Dann knallt der Wind aber richtig rein. Was ich gesehen und wahrgenommen habe, ihr wart sehr gut vorbereitet. Das Team war extrem wachsam. Was sagst du zur Leistung deiner Mannschaft heute?
Definitiv viel, viel besser wie gestern. Ich habe gestern so ein Stück weit meine Bedenken geäußert, dass wir zu wenig investiert haben und zu viel riskiert haben. Heute ganz anders, mega auf Augenhöhe. Es hat eine Seitenwindaktion, wie wir im Radsport sagen. Das heißt, der Wind kommt von der Seite. Der Wind hat mega Kraft, wenn er stark genug ist und kann so ein Feld in mehrere Teile zerreißen, weil eben die Straße nur dementsprechend breit ist und dann haben gewisse Fahrer keinen Windschatten mehr und dann reißt das Feld. So hat man es auch heute gesehen. Es ist gerissen. Wir hatten heute alle 8 Mann vorne in der ersten Gruppe. Das Team UAE zum Beispiel war sehr unaufmerksam heute und sie hatten ihren Kapitän nur alleine vorne. Das heißt, die ganze UAE-Mannschaft hat geschlafen, so gut wie sie am Galibier gefahren sind, so schlecht sind sie heute gefahren.
Mhm. Da hat uns unser Hörer Sascha auch eine Frage geschickt. Wäre das nicht ein Moment gewesen, mehr zu investieren, Druck aufzubauen, vielleicht Pogacar und UAE zu überraschen? Mein erster Gedanke war, 2020 hatten wir ja so eine Situation, da wart auch ihr involviert. Damals hat Pogacar fast eine Minute verloren. Es war noch nicht der Pogacar von heute, aber irgendwie sind so Erinnerungen wach geworden bei mir. Wäre das eine Chance gewesen?
Man hätte wahrscheinlich voll durchgezogen, also nicht nur wir, sondern die Wismar-Lisa-Bike-Mannschaft genauso, weil die waren auch vorne vertreten, wäre Pogacar auch in der 2. Gruppe gewesen. Dann wäre man sicherlich all-in gegangen. Aber so hat man ja gesehen, es ist Pogacar da, es ist Remco da, dass man vielleicht auch viel, viel investiert und zum Schluss nichts erntet. Und deswegen, glaube ich, war es die richtige Entscheidung von uns. Und Wismar-Lisa-Bike hat ja genauso entschieden, dass man wieder aufhört, weil man einfach gemerkt hat, nach Richtungsänderung, der Wind ist nicht stark genug. Und man ist dann wieder man hat quasi 90 Grad Kurve im Parcours gehabt und dann gab es Rückenwind und dann sind die Gruppen wieder zusammengelaufen. Es hat ein Stück weit die Stärke des Winds gefehlt, um heftige Auswirkungen zu haben.
Wie lässt sich denn so ein Verhalten des Teams bei Windkanten trainieren? Lässt sich das überhaupt trainieren? Nimm ich da mal mit, das ist schwer, oder?
Man lernt sowas in den Nachwuchsklassen. Und ganz besonders lernt man das meistens schmerzhaft, wenn man als Nachwuchsfahrer das erste Mal in Holland oder in Belgien Radrennen fährt. Und dann Wenn man jetzt nicht die Berge liebt, dann denkt man sich zuerst mal, wow, das ist ja cool, da Radrennen zu fahren, weil da gibt es wenig Berge. Speziell in Holland gibt es fast gar keine Berge. Und dann kommt man dahin und dann merkt man erstmal, wie richtig schwer das ist, speziell wenn der Wind von der Seite kommt, da Radrennen zu fahren. Und das Allerschlimmste ist die sogenannte Rückenkante, das heißt leichter Rückenwind von hinten. Das hat massive Auswirkungen, dass es Lücken und Abstände im Peloton gibt.
Okay, danke dafür. Wie fällt das Fazit jetzt aus nach der Etappe? Vollends zufrieden oder Chance verpasst?
Nee, wir haben keine Chance verpasst und man kann es jetzt schon diskutieren. Sprintet Danny van Poppel, das ist von den 8, was wir aufgeboten haben, der endschnellste Mann noch, was wir haben. Aber er hat nicht wirklich die Unterstützung und dann wird er mal von der Etappe vielleicht 5. oder 6. Das ist jetzt hier nicht unsere Zielsetzung, sondern unsere Zielsetzung war, Primož zu beschützen. Und dass Primož fürs morgige Zeitfahren möglichst viel an Kraft sparen kann. Und ich glaube, das ist uns heute schon sehr gut gelungen.
Okay, Fabian Böttcher aus Luxemburg hat uns 2 Fragen eingeschickt. Frage Nummer 1 stelle ich jetzt, Frage Nummer 2 später. Wir haben 6 Etappen gesehen, 6 verschiedene Gewinner aus 6 verschiedenen Teams. Gab es das schon mal, beziehungsweise ist es jetzt so ein Trend bei der Tour de France? Vorab zur Frage, ob es das schon mal gab. Ich bin kein Art Archiv und schlecht in Statistiken. Ich weiß nicht, ob du da eine Antwort direkt schießen kannst. Wenn nicht, glaube ich, wird uns das keiner übel nehmen.
Ja, es spiegelt schon ein Stück weit auch das budgetäre Gefälle in der World Tour nieder. Und ich freue mich wahnsinnig, dass die ersten Etappen jetzt auch Mannschaften gewonnen haben, die wo eher im letzten Drittel der World Tour, es gibt ja insgesamt 18 Mannschaften der World Tour, das ist quasi unsere Champions League, und es haben Mannschaften gewonnen, die wo im letzten Drittel quasi aktuell gelistet sind, und trotzdem gewinnen sie Tour de France Etappen. Warum gewinnen sie Tour de France Etappen? Weil sie sich rein auf die Etappen konzentrieren und nicht auf die Gesamtwertung, weil sie da eben nicht die Fahrer haben, die nötigen Qualitäten mitbringen, um bei einer Tour de France Top 5 oder Top 3 oder um einen Sieg mitzufahren. Das sind wirklich die ganz großen Mannschaften, budgetär gesehen, die konzentrieren sich eben auf die Klassement-Tage, wenn es wirklich darum geht, das gelbe Trikot unter sich auszufahren. Und die kleineren Mannschaften konzentrieren sich auf die Etappensiege. Und das haben sie bis jetzt mit Bravour gemacht. Und egal, ob das jetzt die Arkea-Mannschaft ist, ob das die Vanti-Goubert-Mannschaft ist, ob das auch heute Jake Aula war, das sind alles Mannschaften, die sind eher im hinteren Drittel zu finden in der World Tour. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass die Mannschaften schon was auf der Habenseite haben.
Okay, also da findet eine Art Spezifikation statt auf die konkreten Interessen und Ziele, die man dann umsetzen will. Danke dafür, Ralf. Gehen wir in den heutigen Hintergrund und ich will mit dir über 2 Radsportserien sprechen, die jetzt jüngst auf den Markt gekommen sind. Unchained im Hauptfeld, also Unchained Englisch im Hauptfeld heißt es bei Netflix, und Alles auf Gelb im Ersten. Ralf, gestern hast du Urlaubstipps gegeben, heute bist du Filmkritiker. Wie haben dir die Serien denn gefallen?
Netflix, muss ich sagen, ich habe nicht jede Staffel mir angeschaut, aber das, was ich gesehen habe, spiegelt unseren Sport schon wirklich gut wieder. Was mir gut gefällt, dass, glaube ich, so der einfachere Zuschauer, der wo vielleicht jetzt nicht so ganz tief im Thema ist, denkt, ja, wir fahren da mit 8 Rennfahrern und mit 2 Physiotherapeuten und mit einem Trainer oder einem sportlichen Leiter und 2 Mechaniker durch Frankreich. Aber Netflix, glaube ich, spiegelt das schon ganz gut wieder, was das für Aufwand ist, so ein Team an die Startlinie der Tour de France zu bringen, was die Rennfahrer dann auch für einen Support brauchen, um dort erfolgreich zu fahren. Aber es spiegelt auch irgendwie wieder, wie richtig hart der Sport ist und vor allem wenn Stürze, die sind ja mittlerweile schon fast an der Tagesordnung, stattfinden und es geht dann wieder weiter und geht wieder weiter. Und das war auch für Anton Polzer, der wo ja früher Skibergsteiger war, eine Feststellung hat er mir zu mir gesagt, das ist Wahnsinn bei euch in dem Sport, in dem Radsport. Früher habe ich mich verletzt und habe zuerst mal Pause gehabt, aber im Radsport, da verletze ich mich und am nächsten Tag geht es schon wieder weiter. Das ist was komplett Neues für mich. Auch solche Geschichten werden da, glaube ich, gut transportiert und alles in allem auch aus der wirtschaftlichen Sichtweise enorm hilfreich, die Netflix-Staffel, weil wir dadurch auch natürlich unsere Sponsoren präsentieren und der Kuchen insgesamt größer wird.
Genau, und ein neues Publikum auch erschließt. Du hast es geschildert. Jetzt wollen wir die Kollegen vom Ersten, von der ARD nicht zu kurz kommen lassen. Die hatte ich ja gerade auch erwähnt. Alles auf Gelb in der Mediathek zu sehen. Das ist dann eher eine langfristige Geschichte, die angelegt ist. Drei Teile sind schon online. Wenn ich es richtig verstanden und interpretiert habe, kommt dann natürlich nach der Tour noch ein vierter Teil. Alles auf Gelb heißt, die Serie ist dann auf das ausgerichtet, was aktuell läuft, nämlich die Tour de France. Du hast mir auch schon gesagt, ja, du hast das auch schon gesehen. Das ist dann eher ein bisschen anders konzipiert. Mir hat sie ja gut gefallen. Wie hat sie dir gefallen?
Auch gut. Und mir war das gar nicht so klar. Klar habe ich das Filmteam immer gesehen. Aber was man doch so alles an historischem Material noch reinpackt, dass es dann doch noch irgendwo in den Archiven liegt. Es sind auch Sequenzen drin. Als ich meine erste Profimannschaft im Jahr 2009 vorgestellt habe, das Team NetApp. Und es ist eher so ein historisches Bilder-Erlebnis. Dann sind Tage vom Skifahren im Ötztal drin. Also schon beeindruckend, wo die Filmcrew vom Ersten das alles her hatte und auch, dass ein Tony Martin so oft vorkommt und so, finde ich das wirklich gelungen und da hat die ARD wirklich viel investiert. Es geht nur um uns, wie wir die Tour de France gewinnen wollen. Sie haben die ganze Vorbereitung mit begleitet und man sieht auch hier, welchen Aufwand wir betrieben haben, um bestmöglich bei der Tour de France abzuschneiden.
Genau, als ich es gesehen habe, kam sofort eine Frage auf: Wann ist der berühmte Bart gewachsen? Da warst du noch ohne zu sehen, gell?
Das kann ich selbst gar nicht beantworten. Das ist irgendwie... Irgendwie habe ich mir gedacht, das machst du jetzt mal so. Das ist auch ein bisschen Familientradition. Mein Papa hat den gleichen.
Okay, gut. Danke dafür. Das sind gute Einblicke. So, merkt man das, wenn diese Kamerateams, du hast gesagt, ja, du hast schon gemerkt, die sind dann immer da. Gewöhnt man sich irgendwann dran?
Man gewöhnt sich dran, aber es ist schon auch... Ja, du kommst runter zum Frühstücken, Kameras. Du sitzt am Abend bei Bier, beim Bier, Kameras. Du sitzt oder du stehst irgendwo am Parkplatz und diskutiert was, auf einmal ist wieder über dir das Mikro. Es ist jetzt nicht so, dass wir was zu verbergen haben. Primär haben wir ja eine Teamkultur der offenen Türen. Aber in manchen Momenten ist es schon hart. Aber in manchen Momenten ist es auch wieder scheißegal. Aber man gewöhnt sich schon ein Stück weit. Und ich muss auch da ein Kompliment an meine Mitarbeiter machen, weil die akzeptieren ja das auch. Und auch die Mechaniker werden stetig zugeschaut, den Physiotherapeuten wird stetig zugeschaut. Und es entstehen halt immer Bilder. Und eins, speziell bei Netflix, es ist so, wenn was im Kasten ist, ist es im Kasten. Wir können da nicht mehr, das ist vertraglich so geregelt, ja, wir kriegen da Geld dafür, dass wir quasi den Content zur Verfügung stellen oder den Access zulassen, aber wenn was gedreht ist, ist gedreht. Also so zurück und ja, lass uns das nochmal machen, und das wollte ich nicht so sagen, das gibt's da nicht.
Okay, gut, wäre eine Frage gewesen, dass sie wie so oft schon vorweggenommen. Gibt es denn Momente, wo man den Kamerateams auch sagt, so, hey, bis hierhin und nicht weiter, das muss jetzt wirklich intern bleiben?
Das kann man schon machen, aber natürlich gibt es dann auch die andere Seite. Ja, einerseits wollt ihr ja euren Sport so authentisch wie möglich repräsentieren, warum jetzt nicht? Und da muss man natürlich schon auf beiden Seiten ein gutes Verständnis dafür entwickeln. Und wenn dann noch der ganze Rennstress ist, dann ist das schon auch eine Herausforderung. Aber wie gesagt, wir haben teamintern extra einen abgestellt, der ist der Ansprechpartner für Netflix, auch bei der jetzigen Tour de France. Und das läuft eigentlich ganz gut. Die Crew, die kennen uns jetzt auch schon 3 Jahre. und das hilft natürlich auch. Ja.
Da spielen sich Dinge ein. So, vielen Dank für den Hintergrund heute. Schauen wir auf morgen, schauen wir auf die 7. Etappe. Da geht es in Sachen Gesamtwertung so richtig rund. Das erste von 2 Zeitfahren steht an, 25,3 Kilometer zwischen Nuits-Saint-Georges und Gevrey-Chambertin werden gefahren. Spürst du schon eine gewisse Anspannung?
Ja, es ist, Zeitfahren ist ein ganz anderer Tag. Also da gibt's, der geht meistens sehr, sehr früh los. Das heißt, die Techniker mit dem Materialtrag und so weiter fahren sicherlich morgen schon zwischen 6 und 7 in der Früh zum Start des Zeitfahrens, bauen da quasi so ein Paddock auf. Ja, ein Stück weit auch vergleichbar mit einem Motorsport-Paddock. Und die Rennfahrer verbringen eigentlich in dem Paddock dann den ganzen Tag. Also der Tag ist enorm lang, weil die kommen an den Start. Dann gibt es zuerst mal Streckenbesichtigung auf dem Rad. Dann gibt es vielleicht noch eine Videoanalyse, wo die sportlichen Leiter auch während der Streckenbesichtigung aufnehmen, dass man sich nochmal alle Kurven einprägen kann, die Steigungen nochmal einprägen kann. Da gibt es noch ein Race-Briefing, dann gibt es ein Essen vor Ort. Also die Fahrer hängen eigentlich den ganzen Tag am Paddock ab. Natürlich haben wir da auch unser Bus stehen und die können duschen und die können sich zum Essen holen. Das ist schon alles Relax-Atmosphäre, aber für uns vom Staff ist natürlich das auch wichtig, dass der Tag perfekt getimt ist, dass es wirklich einen ganz klaren Ablaufplan gibt, dass es Protokolle gibt und auf der anderen Seite, dass möglichst viel Ruhe für die Fahrer ist, dass sie sich wirklich für ihre Fahrt auf die 25,3 Kilometer, die wo sie dann ja beim Zeitfahren alleine zurücklegen müssen, konzentrieren können.
Mhm. Kommen wir zur sportlichen Ausgangslage. Gesamtwertung wissen wir, Tadej Pogacar ist in Gelb, Remco Evenepoel 45, Vingegaard 50, Primož gut 1,15 zurück. Ich will jetzt aber nur mal wirklich auf das Rennen isoliert schauen. Primož ist Olympiasieger. Remco Evenepoel ist Weltmeister. Jonas Vingegaard hat die Konkurrenz letztes Jahr im Zeitfahren zerlegt. Und Tadej Pogacar trägt Gelb und scheint in Topform zu sein. Das Profil ist nicht das anspruchsvollste. Wer ist denn da jetzt Favorit morgen? Das ist ja eine irre Konstellation, oder?
Ganz, ganz schwer zu sagen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass viel morgen die Tagesform entscheiden wird. Aber die 4 genannten sind auch meine Favoriten für das Zeitfahren. Ich sehe ein Stück weit irgendwie aus dem Bauchgefühl Remco mit leichtem Vorteil, weil er aktuell sehr, sehr gut in Form ist. Das hat man gesehen am Galibier. Und er ist eigentlich aufgrund seiner Körperstatur prädestiniert für so Zeitfahren. Er ist auch der aerodynamischste auf dem Rad. Aber wie gesagt, ich glaube, die 4 nehmen sich nicht viel. Ich hoffe es, dass auch Primož morgen gute Beine hat, einen guten Tag. Und dann wird es ein mega spannendes Rennen.
Primož wird die Strecke kennen, oder?
Ja, wir waren schon im Frühling dort, also wir haben die Strecke schon abgefahren. Wir wissen alles über die Strecke, aber morgen vor dem Start, am späten Vormittag, ist auch noch eine Trainingssession und da wird auch noch mal morgen das Training abfahren.
Wie richtungsweisend ist das Zeitfahren für den Rest der Tour?
Ja, schon. Also das ist schon was Wichtiges morgen, also Standortbestimmung, es geht um Zeitabstände und es geht natürlich auch ein Stück weit um Dosierung. Ja. Also man muss auch speziell die Sonntagsetappe, die 2 Tage danach kommt, im Auge behalten. Das ist die Gravel-Etappe und da muss man auch richtig gut in Form sein. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, all out zu gehen morgen oder vielleicht noch einen Korn drin zu lassen. Das müssen die Sportler auch für sich selbst entscheiden, ein Stück weit.
Okay, genau. Diese Etappe mit den tückischen Schotterpisten, auch die wirft schon den Schatten voraus. Jetzt, ich hatte Fabian Böttcher angesprochen. Er hat gesagt, 6 Siege, 6 unterschiedliche Fahrer, 6 verschiedene Teams. Und seine zweite Frage, heißt das, wir sehen morgen im Zeitfahren Primož Roglič mit dem ersten Sieg für Red Bull Bora Hansgrohe?
Ich würde mich freuen, er hat das Zeitfahren im Baskenland gewonnen und wäre natürlich richtig cool. Aber die Konkurrenz schläft nicht, alle sind in Topform. Ich glaube, die Tagesform wird entscheiden.
Genau. Wer auch nicht schläft, sind wir beide, denn wir sind morgen nach dem Zeitfahren dann wieder pünktlich zurück und sprechen über, ja, einen doch richtungsweisenden Tag bei der Tour de France. Für heute vielen Dank und wir hören uns morgen wieder. Schöne Grüße.
Schöne Grüße zurück.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.